Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast. Ich freue mich so sehr auf einen sommerlichen Podcast mit euch. Ich glaube, es sind, glaube ich, an die 33 Grad, glaube ich. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt frei, chillt auf eurem Balkon oder in eurem 9,99 € Kinderschwimmbecken, das nach einem Tag ein Loch hat. Und ja, ihr genießt einfach die Sonnenstrahlen. Ein kleiner Mitleids-Shoutout geht natürlich an alle, die eine Dachgeschosswohnung haben. Apropos Oberstübchen. Schlechteste Überleitung aller Zeiten im Übrigen. Mein heutiger Gast hat auch einiges auf dem Kasten. Er kommt aus Frankfurt, ist Radiomoderator bei UFM und hat im Juli oder Ende Juni ein sehr, sehr cooles Video zum Thema Trans und Homophobie gemacht, in dem er auf Diskriminierung aufmerksam macht, die immer noch stattfindet. Ich freue mich sehr, dass er heute bei Busenfreundin der Podcast ist. Herzlich willkommen, Benne.
Hallo, ich freue mich auch richtig, dass ich dabei bin. Bei mir ist es übrigens heißer als 33 Grad, ne? Also in Frankfurt sind es 36.
Ja.
Das ist
36 Grad, ja. Und es wird immer heißer.
Und ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe mir eine Klimaanlage gekauft, ne? Also ich schäme mich auch, aber es geht
Fluch
nicht anders.
Fluch und Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Ist das nicht eigentlich dieses Jahr, sind die nicht jetzt alle wieder ausverkauft? Das ist ja immer so bei allen möglichen Großhändlern und so, sind die plötzlich alle weg, ist alles raus.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass letztes Jahr so krass war, dass jetzt überall wahrscheinlich alle so ein Ding haben. Ich habe jetzt sogar noch einer Freundin schnell eine besorgt. Habt ihr auch fachmännisch angeschlossen? Also ich glaube, man kriegt noch welche. Und die sind auch gar nicht so teuer.
Ne? Also, ist das so?
Ich bin Klimaanlagenvertreter nebenbei.
Ah, ja, ich habe das Glück, ich habe eine automatisierte Klimaanlage in meiner Wohnung, denn unter mir ist der Kellerraum. Das heißt, es ist im Sommer wie im Winter arschkalt. Das ist cool. Super praktisch. Mhm. Ja. Also ich sitze im Winter eigentlich auch mit Mantel hier drin. Also wobei im Sommer ist es wirklich sehr angenehm. Und was uns ja neben unserer Homosexualität verbindet, Benne, ist, dass wir beide Hunde haben. Wir sind jetzt Hunde, also ich bin jetzt neuer Hundebesitzer.
Ja, und er ist so süß. Also die Fotos, die ich schon gesehen habe, oh, er ist so ein kleines, knautschiges, super softes Fellknäuel. Ja, also er ist ganz
das
weich,
ist der
oder?
Ole. Ja, der ist super weich. Der ist aber, wird schon langsam frech. Also Matti heißt ja dein Hund, Labrador,
ja, genau.
Schwarz. Und ich habe einen, man weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, es ist, man sagte Neufundländer, Dackel, Maltipoo irgendwie und Labrador tatsächlich auch.
Mhm. Das
alles
ist ja
drin.
Abgedreht.
Entsprechend auch, also Diversität, gelebte Diversität quasi hier in meinem Haushalt jetzt.
Du, der Matti ist auch schwul übrigens, glaube ich.
Ja, auch schön.
Also
ach,
der hat zum Beispiel, es ist ein Rüde, hat noch nie das Beinchen gehoben, setzt sich immer
hin
wie ein Mädchen. Wirklich, ja.
Nein, hör auf, wirklich, das geht?
Das geht. Also ich wusste es auch nicht. Ich dachte auch immer, Mann, wann macht er das denn endlich? Okay, 6 Jahre später hockt er sich immer noch hin.
Das ist witzig. Wie war das für dich, als du das erste Mal die Kotbeutel benutzen musstest?
Ach, ich glaube, das ist wie bei Eltern, die dann immer sagen, beim eigenen Kind ist das gar nicht schlimm. Also natürlich ist es jetzt nicht so cool, aber ja.
Es ist schon schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurze Zeit immer noch so leichten Würgereiz, wenn ich das machen muss.
Das
gibt's. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in den Griff kriege.
Das war bei meinem Freund so, als er das erste Mal, ich habe ihn dann gezwungen,
ich
kann nicht, bitte, nein. So, und irgendwann geht's aber wirklich.
Also ja, eine Freundin von mir, die den hin und wieder mal in Pflege hat, hat sich jetzt eine Greifzange gekauft extra. Die ist so, die kann das nicht. Dass sie so einen Greifarm gekauft hat. Aber gut. Naja, aber schön, dass wir direkt am Anfang unseres Gesprächs auf Kot zu sprechen kommen. Das finde ich
absolut
sehr schön.
Das gefällt
apropos
mir auch
schwul.
Sehr.
Oh Gott, die Schwulen hassen mich jetzt. Ganz kurz nochmal zurück, Benne, du vielleicht nochmal zu dir. Du bist Radiomoderator bei UFM.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Wir hatten aber in der Anfangszeit von Corona tatsächlich mal auch ein Instagram Live zusammen gemacht. Und da habe ich mich ein bisschen Schock verliebt in dich. Und darum freue ich mich so, dass wir jetzt eine Podcast-Folge zusammen machen. Und sowieso finde ich ja Menschen, die Hunde haben, auch immer ganz toll. Also du hast eigentlich volle Punktzahl erreicht bei mir.
Toll. Also
wie bist du zum Radio gekommen, wollte ich gerade sagen. Aber ich lasse dich kurz sprechen.
Nee, gerne. Ich fange direkt mit meiner Radio-Story an. Ist auch sogar eine ganz lustige. Ich wollte nämlich unbedingt nach der Schule wollte ich eigentlich irgendwas mit Schauspiel machen oder so und habe dann so ein Jahrespraktikum beim Schauspielhaus in Bochum. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, habe ich mir da besorgt und dann bekam ich so einen Anruf: Ja, bitte melden Sie sich dann nächste Woche in der Schreinerei, dann wenn Ihr Praktikum anfängt. Und ich sagte: Hä, wieso denn in der Schreinerei? Ja, Sie machen Ihr Jahrespraktikum in der Schreinerei. Direkt Stressbusteln, Panikattacke. Ich dachte, Scheiße, auf gar keinen, niemals. Ich dachte, ich komme ja als Star raus. So, Notfallmaßnahme. Was kann ich anderes? Ich brauche irgendein kreatives, schnelles Jahrespraktikum. Alles klar. Beim Bochumer Lokalradio angerufen,
oh,
Radio Bochum.
Glückwunsch.
Hallo, ich brauche ganz schnell ein Praktikum für ein Jahr. Und die Chefin hat gesagt, okay. So, und dann war ich auf einmal beim Radio. Wirklich, das ist genau so passiert.
Echt? Also wie ist denn das? Musstest du da auch so O-Töne einfangen wie ich? Ich habe bei Antenne Düsseldorf damals mein Praktikum gemacht und hatte wirklich dann so die wirklich schlimmsten Pressetermine, die man sich vorstellen kann. Also da, wo du wirklich im Stehen einschläfst, die musste ich begleiten und O-Töne einholen. Und die Leute, die das so, die diese Pressekonferenz abgehalten haben, die haben sich natürlich wahnsinnig toll gefühlt, dass da die Presse gerade ist und eine Radiomoderatorin. Und ich dachte immer, wow, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen möchte. Aber es hat mir auch viel gelehrt.
Aber so fängt man tatsächlich an, so Umfragen und dann diese O-Töne sammeln. Lokalradio ist ja auch nochmal was anderes, ne?
Ja.
Lokaljournalismus ist voll cool, weil du da so ziemlich alles im Spektrum Radio mitmachen kannst, weil es sind halt immer kleine Sender. Und dann guckst du halt, wo geht's denn eigentlich hin? Und für mich ging's dann über verschiedenste Stationen. Ich war erst beim SWR in Baden-Baden, war dann ein paar Jahre
Grüße
bei 1Live.
Grüße an die Kollegen, da war ich letztens. Ja.
Ah ja, okay, dann war ich in Köln bei dir, bei 1Live ein paar Jahre.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, da habe ich den Nachmittag unter anderem moderiert, die Nachmittagsshow. Und jetzt bin ich seit einer Weile hier in Frankfurt bei UFM. Und das ist im Grunde alles das Gleiche, ne? Also das ist, UFM ist vom Hessischen Rundfunk, so wie 1Live vom Westdeutschen Rundfunk ist. Und das ist dann immer die junge Radiowelle. Und hier moderiere ich jetzt gerade die Vormittagsshow.
Was sind deine Lieblingsradio-Tracks, die du spielst, die nicht jetzt wirklich, kann man das sagen, die nicht up-to-date sind, sondern die man immer mal wieder spielt, weil man einfach selber Bock drauf hat? Gibt es da welche oder darf man das
jetzt
nicht?
Also jetzt kommt halt die ernüchternde Sache, ich habe halt null Einfluss auf die Musik, also wirklich gar nicht. Ich darf nicht mal Songs tauschen in der Reihenfolge. Das ist komplett Marktforschung. Unsere Musikredaktion weiß halt ganz genau, was die HörerInnen hören wollen und so und in welcher Reihenfolge auch. Und wenn ich da nur mal kurz was rauswerfe oder so, weil es gibt so ein paar Songs, wenn ich halt zum 100. Mal Eminem spielen muss, dann denke ich mir immer, oh bitte nein. Mhm. Und dann manchmal rutscht er dann aus Versehen vielleicht aus der Playlist, weil ich auf den Knopf gekommen bin. So, und dann kriege ich direkt einen bösen Anruf.
Ups, da bin ich auf den Knopf gekommen und habe meine Lieblingsplaylist angemacht. Ich finde immer Mike and the Mechanics, kennst du die? Over my shoulder, looking back, over my shoulder.
Selbstverständlich.
Das ist so typisch Radio. Das ist das absolute Radiolied, finde ich.
Darf ich auf gar keinen Fall spielen. viel zu alt.
Bist du raus.
Aber das ist ja, kommt ja immer so auf die Zielgruppe an, ne?
Ja, gut, bei Antenne Düsseldorf wurde das jeden Tag über drei Jahre
klar,
gespielt.
Ja, klar, irgendwie. Und hier, für mich ist der Ur-Radiosong Walking on Broken Glass, ne?
Ja!
Walking on Broken Glass.
Oh mein Gott, ja.
So,
ja. Oder kennst
auf jeden
du diese
Fall.
Eine? I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Auch.
Ja.
Unfassbar. Da ärgerst du dich doch als Künstler zu Tode, wenn die Leute sagen, klassisches Radiolied.
Ja.
Für ein Lokalradio. Und dann denkst du dir, ah, fuck.
Ja, das stimmt.
Naja, ach, apropos fuck, wo ich gerade dabei bin, weil heute ist der Tag der Überleitung bei mir. Homosexualität. Du bist ja ganz offen gay und das da machst du ja keinen Hehl draus und du setzt dich ja auch gegen Diskriminierung ein und auch auf deinem Instagram-Kanal kann man das deutlich sehen. Wie war dein Outing und wie war dein Outing vor allem im Radiokosmos?
Also, ich weiß noch genau, das war halt in meinem Umfeld tatsächlich, ich bin einer von diesen super Privilegierten, wo es überhaupt kein Thema war.
Neid.
Ich habe das meiner Mama, ich dachte so, okay, heute sage ich es ihr. Und dann war ich aber mit Freunden verabredet, da war ich 16, glaube ich, und bin dann los und habe dann gesagt, Mama, und nachher müssen wir übrigens noch mal ganz kurz reden, und bin dann aber ganz schnell gegangen. Und dann kam folgende SMS von ihr eine Minute später: Wie heißt er und wann lerne ich ihn kennen?
Oh, wie nett ist das denn bitte?
Ja, also es war, wow. Also es war wirklich cool, und es ist auch so eine Geschichte, die ich voll gerne weitererzähle.
Boah, ist das schön.
Es war super easy. Es war auch bei all meinen Freunden war es auch überhaupt gar kein Thema. Beim Radio war es so, ich habe es dann auch gesagt, und dann bin ich aber auch kurz danach zu einem anderen Sender, und dann war das von vornherein immer klar. Aber tatsächlich ist es so, dass hier bei UFM ist es das erste Mal, dass ich das auch im Radio wirklich ganz offen thematisiere. Also, dass ich da halt voll nach vorne gehe und auch ständig jetzt erzähle, hier, dies, das, jenes, ihr kennt das, mein Freund ist da so und so, und mein Freund macht das immer so, oder das habe ich vorher einfach nicht gemacht.
Warum jetzt?
Ich glaube, dass ich vorher einfach nicht, da war ich nicht so richtig ich selbst. Also man spielt keine Rolle, aber man hat eine On-Air- und Off-Air-Persönlichkeit, sagt man. Ne?
Ja, okay, ja, stimmt.
Und das war einfach kein Bestandteil von meiner On-Air-Persönlichkeit. Und jetzt, hier bei UFM, habe ich das aber von Anfang an eher total genutzt und als Chance gesehen und dachte, okay, es gibt hier halt keinen anderen Moderator, der offen schwul ist, obwohl es da noch welche gibt. Also nutze ich das doch. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch hier mehrere, die das ganz offen thematisieren. Und wir sind dadurch so ein richtig diverser Radiosender geworden.
Ich finde sowieso, es ist ganz oft so, dass wenn einer so den Anfang macht, dass viele nachziehen. Ne? Ich hatte, bei wem war das? Ich habe mit der Freundin geredet, die gesagt hat, sie hätte sich dann irgendwann mal in der Schulzeit geoutet, und plötzlich kamen dann irgendwie noch drei andere, die es nicht gemacht hätten, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der nach vorne gegangen wäre mit dem Thema.
Ja, es ist ja auch einfach so gut.
Ja, total.
Also es hat eine totale Wirkung, und es wurde auch tatsächlich, ich glaube, vor mir wurde gar nicht so viel aus diesem queeren Kosmos bei UFM gemacht. Also natürlich wurden die Themen abgebildet, aber eben nicht so richtig viel. Ich habe zum Beispiel eingeführt, weil ich da voll Bock drauf hatte, dass es immer hier zum Frankfurter CSD so eine Pride-Show dann gibt an dem Tag, wo ich mit einer anderen Kollegin dann einfach nur so Pride-Songs gespielt habe und so. Und das hat sich jetzt auch durchgezogen. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht, und da habe ich dann mir was anderes überlegt, ja, Corona, ne, eben kein CSD und so weiter. Und dann habe ich aber gesagt, mache ich hier so einen Aktionstag im Grunde, wo ich mich mal mit Homo- und auch Transfeindlichkeit so auseinandergesetzt habe. Und das mal nicht so happy, shiny people, hey, wir feiern heute mal, sondern wo ich mal das tatsächlich umgedreht habe und, sagen wir mal, unangenehme Momente geschaffen habe. Weil es ist nun mal so, wir vom Radio, wir machen ja einen Unterhaltungsjob, ne? Also wenn jemand Radio hört, dann will er Musik und so ein bisschen Unterhaltung und vielleicht noch ein bisschen Comedy. Und das war aber so ein Tag, das hat sich durchgezogen, wo es einfach auch da manchmal echt unangenehm war zuzuhören, wenn man sich diesen Geschichten so stellen muss, die man da hört. Ja. Aber das war einfach cool, dass dann alle hier auch mitgemacht haben und gesagt haben, ey, komm, mach dein Ding, wenn dir das so wichtig ist. Wir finden das auch gut. Das ist super, das so zu positionieren.
Du sagtest gerade, dass du damit angefangen hast und das öffentlich thematisiert hast im Radio. Kennst du Kai von Das Ding?
Ja, kenne ich tatsächlich auch. Der hat ja auch so einen Podcast, ne?
Der hat auch einen geilen Podcast. Und der hat auch so eine kleine Rubrik bei Das Ding. Und jetzt stellt sich die Frage, findest du die Radio, diese Radioszene divers genug, oder fehlt es dir bei anderen in anderen Sphären noch an Menschen wie dich und Kai, die genau das machen und vielleicht Diversität repräsentieren?
Also ich kenne, seit ich beim Radio angefangen habe, hatte ich immer super viele schwule Männer um mich. Radio und Medien ist so ein Ding, wo es, glaube ich, also das ist, es klingt natürlich jetzt furchtbar, aber es ist so ein Sammelbecken, ne? Also es gibt einfach super schwule Männer. Wenn ich mal kurz hier durchzähle, wir haben hier 3, 4 schwule Männer allein bei UFM und so im Haus, also wir haben auch mit den anderen Sendern natürlich viel Kontakt. Da gibt es dann auch mehrere lesbische Frauen, die in meinem direkten Umfeld auch tatsächlich sind. Also nicht nur, dass ich sage, ach, da hinten hier eine Lesbe, sondern also dass ich auch tatsächlich Kontakt mit denen habe. Ja. In der Hinsicht ist es voll divers. Ich glaube, in anderen Bereichen könnte es schon noch deutlich diverser sein. Da haben wir Medien, glaube ich, noch zum Teil echt Aufholbedarf.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass der SWR auch so eine Pride-Veranstaltung im Fernsehen übertragen hat oder übertragen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir ausstrahlen, hier diese Podcast-Episode. Das fand ich schon sehr cool. Da habe ich gesagt, der Südwestrundfunk, also öffentlich-rechtlich, dass die eine extra Pride-Show machen, finde ich richtig cool. Also das habe ich so total in der Form noch nicht gesehen. Also das war, oder finde ich sehr, sehr cool. Aber gut, dann, aber ich finde das sehr, 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 sehr bemerkenswert und auch vorbildlich, dass du da kein Hehl draus machst und dass du den Leuten auch Mut damit machst, indem du öffentlich zu dem stehst, was du bist. Finde ich sehr, sehr cool. Und genau, und wir hatten im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass wir einmal nochmal über dieses Thema Trans- und Homophobie oder Homonegativität, habe ich das jetzt mal vor einiger Zeit, habe ich diesen Begriff gelesen, dass wir darüber nochmal sprechen wollen. Denn du hast auch eine Umfrage gemacht im Radio und mal ein paar Stimmen eingefangen, die wir auch jetzt hier an dieser Stelle mal einspielen wollen, damit man sieht, dass das immer noch Thema ist.
Genau. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Leute da an diesem Tag zu Wort kommen lassen. Und es ging mir so darum zu zeigen, hey, erstmal sind wir alle gleich, ne? Und erstmal sind wir alle Menschen und es gibt keinen Unterschied, aber eben da ist dann doch was und zwar im negativen Sinn. Hier zum Beispiel, das war so eine Stimme, die ich einfach überhaupt gar nicht vergessen kann seitdem.
Hallo, ich bin Simona Meyer, 29 Jahre alt und Wein ist mein Leben. Ich selber bin Winzermeisterin und Inhaberin einer kleinen Weinmanufaktur. Des Weiteren bin ich derzeit amtierende Weinprinzessin. Leider gelingt es mir nicht immer, alle Menschen zu begeistern. Es gibt doch noch einige Menschen, die nicht damit klarkommen, dass man vielleicht mit äußerlichen männlichen Merkmalen geboren wird, aber innerlich schon seit Geburt eine Frau ist. Ja, du bist ein Mann in Frauenklamotten. Oder was macht diese Transe auf der Bühne als Weinprinzessin? Was mich am schlimmsten getroffen hat, war der Kommentar, sowas wie dich hätten wir früher vergast. Ich wünsche mir eine offenere und buntere Welt, wo wir mehr in Toleranz und Vielfalt leben können.
Das ist einfach krass, finde ich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich hatte Simona tatsächlich vorher schon mal interviewt, weil sie damit auch voll offen umgeht und weil sie sagt, hey, ich bin übrigens Deutschlands erste Trans-Weinkönigin. Und deswegen wusste ich das, dass es solche Momente gab und da fehlt mir tatsächlich vollkommen das Verständnis. Ich raff einfach auch nicht, wie man jemandem sowas sagen kann. Und das ist ja eben kein Einzelfall. Und darum ging es mir so. Ne? Nicht zu sagen, dieses ständige, hey, es ist doch alles okay und ihr habt doch alle Rechte und wir machen überhaupt keinen Unterschied mehr und es gibt doch gar nichts. Alle sind gleich. Und dann muss ich sagen, so blöd das ja auch ist, nee, es ist halt nicht alles okay und wir sind nicht alle gleich, auch wenn wir immer alle so tun, als wäre in Deutschland alles fein, aber das ist es halt einfach nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass Transmenschen noch mal mehr Herausforderungen gegenübergestellt werden
Absolut.
In dem Fall, weil die müssen sich ja noch mal mehr rechtfertigen, in Anführungszeichen, sag ich mal. Und gerade ist mir das eingefallen, als ich das hörte mit der, mit Simona heißt die Gute, die gerade gesprochen hat.
Genau, Simona.
Dass auch diese Sphäre oder der Kosmos, in dem man sich bewegt, der auch viel dazu beiträgt, ob man akzeptiert wird oder nicht, so Winzer, dieser Winzerbereich, der ist ja auch wahrscheinlich sehr, ich sag mal, heteronormativ geprägt. Ne?
Also ich kann mir jetzt, traditionell, total.
Traditionell, genau.
Also das ist ja allein, wenn wir uns angucken, okay, es gibt Weinprinzessinnen, ne? Also traditioneller geht's ja eigentlich nicht.
Das finde ich dann wieder richtig gut, dass sie das durchbricht, also super interessant. Wie war das Interview noch mit ihr? Also hat sie gesagt, dass es für sie sehr schwierig war? Oder also außer jetzt dieser Aussage, die gerade unfassbar schrecklich war?
Sie hat natürlich gesagt, dass der Weg, wenn man in diesem Handwerk im Grunde ist, dass das super komplex ist. Ne? Also wenn sie da jetzt vorher Kellermeister war und dann Kellermeisterin auf einmal ist.
Boah, das verstehen viele nicht.
Ja, genau, dass dann ganz viele weiterhin sagen, hey Simon, und sich einfach weigern, Simona zu sagen, obwohl sie deutlich kommuniziert hat, nein, ich bin eine Frau. Akzeptier das, ich bin eine Frau, ich bin kein Mann mehr. Oder so, wie ich nun mal vorher als Mann ja nur eigentlich tituliert wurde und mich schon immer so gefühlt habe. Und das ist, glaube ich, echt tricky. Es gab auch so ein paar Situationen, wo sie so öffentliche Auftritte hatte und dann, sagen wir mal, so ein paar Typen ihr sehr zugetan waren. Und dann es hat jemand gesagt, übrigens, dir ist schon klar, dass das eine Transe ist. Und dann auf einmal Abstand, Abstand, Abstand.
Krass, ey.
Also ja, es gibt noch so viel, was man immer ausblendet. Ne, du musst ja nur immer Instagram aufmachen und unter so einem Post von, ich sag immer, die Bild ist ganz gut, weil das ist so ein Becken, wo alles aus der Gesellschaft drin ist unter den Followern. Und wenn die irgendwie posten, hier wieder eine Gemeinde in Polen erklärt sich zur LGBTQI-freien Zone, dann sind da drunter Kommentare und das checkt die Otto-Normal-Bevölkerung gar nicht, was da eigentlich drunter steht. Und das ist nicht nur einer. Da steht dann drunter, gut so, weg mit denen, die sollen sterben, Ende.
Krass.
Ja. Und das muss man, glaube ich, immer und immer wieder sagen. Also es ist cool, dass in Deutschland im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Ländern es wirklich ja echt gut läuft. Aber wir dürfen uns einfach nicht diesem Gedanken hingeben, dass hier alles okay ist. Weil dazu ist es echt noch ein richtig weiter Weg.
Absolut. Und es fehlen tatsächlich gerade bei Transmenschen eigentlich noch Vorbilder. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, es gibt ja eine erstmals offene transsexuelle Bürgermeisterin jetzt in Frankreich. Ich glaube, die heißt Marie Co.
Genau, habe ich auch gelesen,
Und das sind ja so Positionen, also findest du nie Transmenschen in solchen Situationen. In solchen Positionen. Und das müsste man auch langfristig auch ändern, dass auch hier diese Positionen mit Transmenschen bekleidet werden. Das finde ich auch super wichtig, damit es einfach selbstverständlich wird, dass es eben auch Transmenschen gibt und sie einfach auch eine Sichtbarkeit auch genießen dann. Ne? Da fehlt die Sichtbarkeit tatsächlich auch noch ähnlich. Ich meine, ich finde, schwule Männer haben schon deutlich mehr Sichtbarkeit als lesbische Frauen, finde ich, und transsexuelle. Gerade auch im Kontext, im Medienkontext, da ist das ja auch oft, ist ja schwuler bester Freund und Prince Charming, das sind ja alles Dinge, die funktionieren auch. Und für Frauen und Transsexuelle ist es halt irgendwie immer noch so ein bisschen, wird das stiefmütterlich behandelt, habe ich das Gefühl.
Aber gut. Ich frage mich auch immer, woran das eigentlich liegt, dass, ich denke auch immer, wenn ich so unterwegs bin, habe ich persönlich auch immer das Gefühl, ich sehe viel mehr Schwule, als ich lesbische Frauen sehe. Ja. Ich denke immer, gibt es eigentlich viel mehr Schwule?
Ja, das frage ich mich auch.
Also, oder was ist hier nicht alles, wie viele Apps es allein für schwule Männer gibt, ne?
Sag ich dir. Kennst du Ständer?
Ständer?
Alter.
Moment, ich kenne was, aber...
Achso, ich kenne das von einem Freund. Ich frage ja jeden, ich mache so viel Werbung für diese App, normalerweise müsste ich mit denen langsam eine Kooperation machen, weil ich frag immer schwule Männer, ob sie das kennen, da matchst du dich ja mit Geschlechtsteilen und niemand von, also die wenigsten Schwulen kennen
wirklich?
Das. Und ich denke mir, warum kenne ich das denn? Aber du schon.
Ich muss direkt mal gucken. Also ich habe davon tatsächlich noch nie gehört, also von der App habe ich noch nie gehört.
Okay,
das Stand. Ich kenne... was habe ich denn neulich gehört? Hole, glaube ich, habe ich gehört.
Wow, das muss ich mal gleich googeln. Ich interessiere mich sehr privat auch sehr stark für schwule Dating-Apps. Ich weiß auch nicht warum. Ja, offenbar.
Du, ich habe eine Kollegin, die hat sich aus Versehen mal bei Grindr angemeldet und hat dann aber schnell gemerkt, dass sie da falsch ist.
Das ist cool, das finde ich schön. Ey, das ist eigentlich auch mal ein gutes, ein schönes Ding, dass man mal wirklich als Frau, aber dann wirst du ja direkt, wir machen ja einen großen Bogen um mich, wenn ich mich da als Frau anmelde. Sind da transsexuelle Menschen auf Grindr auch?
Ja? Tatsächlich auch. Natürlich verschwindend gering, ne? Und dann aber auch natürlich ist es in der Regel abgestempelt zum Sexobjekt, ne? Also Da ist jetzt nicht, hallo, ich bin XY, Sandra, und ich möchte die Liebe meines Lebens kennenlernen. Weil ich möchte mal kurz sagen, Grindr ist nicht nur Sex. Ne? Also
auch man Freundschaft.
Man kann da auch jemanden kennenlernen, mit dem man dann möglicherweise in einer glücklichen Beziehung lebt.
Okay, Benne. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
Nein, ich habe meinen Freund natürlich an der Supermarktkasse kennengelernt. Ja.
Das gibt auch viele, die das in ihr Tinder-Profil mit einnehmen. Die so, ja, wenn wir uns kennenlernen, dann sagen wir, dass wir uns an der Supermarktkasse kennengelernt
Richtig.
Haben.
Richtig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es Grindr war. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich... Entweder war es Tinder oder Grindr. Ich glaube, aber es war Grindr. Und es war von vornherein klar, hier geht es gerade mal nicht um Sex.
Oh, das ist schön. Also schön im Sinne von, dass es gibt ja viele, die einfach nur sehr auf sehr schnellen Geschlechtsverkehr aus sind, da auf dieser App.
Richtig.
Und auch sehr Unverbindlichkeiten. Und das finde ich immer schön. Ich habe letztens habe ich noch mit jemandem gesprochen, der sagte, dieses Ghosten, das ist halt viel, viel schlimmer geworden, irgendwie seitdem es diese Apps zum Wischen gibt und seitdem
ja, total.
Man krass oberflächlich wird. Das ist eigentlich mega schlimm, ne? Das ist,
also
man hat
sowieso diese Welt,
Zeit,
ne? Nicht ja, nur Dating-App, total. Also also Schwule sind ja die oberflächlichsten Menschen der Welt, habe ich das Gefühl. Also,
ja, ja.
Also was
ja.
da so in Profilen steht, ne? Ja. Nur muskulös, nur hetero-like, absolut glatt gewaxt und
ja.
dies, das, jenes.
Under
also da steht ja, da ist ja eine Liste, das ist krasser als jede Stellenausschreibung.
Übel. Ja, wie ist das so? Das ist ja voll interessant, dass ich dich jetzt mal hier an der, ich sag mal, Strippe habe. Muss man dieses Idealbild entsprechen, um irgendwie schneller Dates zu kriegen? Oder ist das, also wenn du jetzt nicht so top muskulös bist, hast du es dann schwerer in der Szene?
Also ich bin nicht top muskulös. Ich glaube, dass es bei anderen schon dann deutlich besser läuft. Also wenn du da dein durchtrainiertes Strahlemann-Speedo-Bild reinpostest, glaube ich schon, dass du deutlich mehr Nachrichten bekommst, als wenn du jetzt ein Durchschnittstyp bist.
Mhm.
Das ist echt bitter, ne? Aber wenn man da mal so, ich denke das auch immer, ich habe so ein paar Freunde, die fahren immer auf so Party-Hotspot-Sachen, die waren jedes Jahr in der Nähe von Barcelona, da gibt's auch irgendwie so einen Ort, ich bin da gar nicht so drin, aber da finden dann immer diese Beachpartys statt und dann posten die so Insta-Stories von da und dann denke ich mir, okay, muss man da halt vorher 1,5 Jahre Personal Training machen, um da überhaupt rein zu dürfen, weil das sind dann alles nur diese komplett durchtrainierten Megatypen.
Ja.
Krass. Übrigens auch ein bisschen wie und bei Prinz Charming, muss ich mal sagen. Ne? Also da war ja jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig viel Durchschnitt dabei. Die waren schon alle echt ordentlich durchtrainiert.
Ja, stimmt. Dieses Bild haben sie auch vermittelt, dass man sehr, sehr auf die Optik achtet. Das ist beispielsweise in lesbischen Kreisen ist das gar nicht so. Im Gegenteil. Da ist das, lässt man, glaube ich, viel mehr Toleranz walten, was so die Optik angeht.
Ja, und es ist viel angenehmer, ehrlich gesagt. Ach, vielleicht werde ich lesbisch.
Ja. Ja, das ist, kann ich dir auch empfehlen, das macht auch Spaß teilweise. Aber dafür, ich finde das immer so interessant, diese Szenen, diese schwulen Szene und Lesben-Szene miteinander zu vergleichen, weil man geht ja immer davon aus, dass die sich ja so toll verstehen würden, ne? Weil schwul-lesbisches Zentrum hört man ja immer mal wieder. Und da denke ich mir immer, so viel Gemeinsamkeiten haben die gar nicht, diese Szenen.
Ich glaube auch tatsächlich nicht, das ist so ein bisschen Materie, Antimaterie. Also,
ja.
Dieses Glamour, Cha-Cha, Quietsch, hi, meine Mädels, Chester.
Oh mein Gott!
So. Ja, also es ist Klischeekeule hoch 10, aber mein Gott, wenn ich hier in Frankfurt mal an einer schwulen Bar vorbeigehe, dann ist es nun mal so. Also ja, es ist ein Klischee, aber verdammt nochmal, sprechen wir es aus, es ist so. Und alle lesbischen Freundinnen, die ich hier habe, die sitzen dann alle eher in der Kneipe und trinken ihr Bier.
Endlich hat sie jemand mal verstanden. Ja, so ist es.
Und überhaupt nicht kompatibel, also wirklich gar nicht.
Ja. So, und das ist nämlich immer das Problem, weil man ja immer, das Einzige, was sie sich teilen, ist, dass sie ein Teil einer Minderheit sind. Das teilen sie. Aber mir auch nicht wirklich. Also ich bin ja immer sehr neidisch auf die schwulen Partys und auf diesen Lifestyle, den Schwule, auch hier wieder Klischeekeule ausgepackt, aber den Lifestyle, den die Schwulen manchmal so mir vermitteln, dass alles so Pikolöchen und hier Party und da Glamour. Das finde ich immer so
mega
toll.
Anstrengend.
Das fehlt mir so ein bisschen. Ist das so?
Also ich finde es mega anstrengend. Ich habe tatsächlich relativ wenig schwule Freunde. Also ich habe nicht so einen klassisch schwulen Freundeskreis. Natürlich habe ich schwule Freunde, aber es gibt ja diese klassisch schwulen Freundeskreise, wo man immer dann ist man nur unter Schwulen und dann geht man zusammen weg und dies und das und jenes. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen komplett durchmischten Freundeskreis und ich glaube, ich würde das nicht aushalten, weil ich immer das Gefühl hätte, ich müsste mich immer so selbst die ganze Zeit projizieren und immer, also ich würde es gar nicht schaffen. Ich bin ja tendenziell eher ein Spießer. So, und wenn ich dann abends um 9 schon im Bett liege, ist das leider nicht kompatibel.
Boah, so schön.
Mit
so
Ibiza
schön,
und los geht's. Ja, frühes ins Bett gehen ist nicht schwulenkompatibel, leider.
Echt? Man muss feiern bis zum Morgengrauen wahrscheinlich. Ja. Ich habe letztens mit Lars von Schwanz und Ehrlich und mit Mirko gesprochen und gefragt, wie ist denn das, tituliert euch manchmal als Schwestern, ist das cool für euch oder ist das nicht cool? Ich meine, also das ist jetzt nicht, wonach wir irgendwie streben die ganze Zeit. Die sind ja auch so, dass die eher so sich nicht diesem Glamour hingeben oder diesem... Ja. Piccolöchen-Style. Und darum frage ich mich immer, ob Schwule oft eine Rolle spielen. Also, weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass jemand da mit so einem Knickärmchen rumläuft und sagt, toll, 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 toll. Und dann wieder in der anderen Sekunde sagt und ein Meeting hält und ganz normal redet, ob der nicht eine Rolle spielt, ob der das cool findet, ob der das braucht, ob das Sichtbarkeit irgendwie für ihn.
Kann ich voll verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass es keine Rolle ist, sondern dass es so ein. Ich glaube, das ist so, wie wenn der Pfau sein Rad aufmacht. Ne? Also der hat das ja immer.
Das ist ein sehr gutes Bild, Benne. Wirklich gut.
Ja. So, der hat das immer, aber wenn er im Büro ist, dann hat das halt eingeklappt. So, und dann, manchmal hat er aber einfach richtig Bock drauf und dann zeigt er sich, ja Leute, guckt mich an. Und ich glaube, dass es so ist. Ich habe auch so Momente, wo ich dann drüber bin und dann auch mal so eine feminine Ader, klassisch hier, ich laufe den Topmodel Walk.
Okay.
Das ist dann aber auch nach 30 Sekunden wieder rum. Ich glaube, dass das so prozentual einfach super unterschiedlich ist. Ne? Also bei mir ist es nur so ein kleiner Anteil und bei anderen ist es dann mehr. Und das ist ja dann vielleicht auch wieder das Schöne daran, dass dieses Spektrum eben so super breit und bunt ist und das trotzdem dann irgendwie doch wieder alle zusammenfinden. Aber es ist schon nicht leicht. Also ich glaube, ein schwuler Mann, das hat auch schon Gründe, warum die früher mit Botox anfangen. Die haben einfach ein sehr anstrengendes Leben.
Ja, absolut. Was ist das Gayste an dir?
Das Gayste an mir? Boah, das ist jetzt echt schwierig.
Eine Eigenschaft oder was du so machst?
Ich liebe Cher.
Oh ja, oh mein Gott, ja.
Ich liebe Cher und 80s Musik, bin ich voll dabei. Also alles, was man als schwule Musik abstempelt, finde ich tatsächlich gut.
Ja, finde ich auch.
Und sonst,
Cher geht auch immer.
Ich bin bei Filmen und Serien sehr nah am Wasser gebaut, aber ich weiß nicht, ob das klassisch gay ist. Naja, also ich mache das dann absichtlich. Also wenn ich dann, ich sage, ich habe jetzt Bock, ich möchte jetzt eine Runde heulen, dann setze ich mich da schön hin und dann lege ich so richtig los. Und dann heule ich aber auch bei den kleinsten Kleinigkeiten und da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht dehydriere. also viel trinken dabei. Ja, aber... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine Sprechhaltung ist manchmal ein bisschen gay und verrät mich, aber so insgesamt, leider bin ich nicht Glamour.
Ich habe heute bei mir festgestellt, als ich heute Morgen mit dem Hund raus bin, dass ich richtig gay wirkte, denn ich habe mir so eine zerfetzte Jeans angezogen, ein weißes T-Shirt drüber, Haare zu einem Dutt gemacht und schlurfte dann da so lang. Und ich habe gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht, dann wüsste der direkt, dass ich gay bin. Das ist immer so, ich glaube, bei Frauen siehst du viel über die Optik, also über den Kleidungsstil auch. Weil es gibt ja immer so zwei, drei Sachen, an denen du immer eine Lesbe erkennst. Das sind so Vans-Schuhe, so Vans-Turnschuhe. Also nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit wird hoch. Und gerne auch so hochgekrempelte T-Shirts, also T-Shirt-Ärmel.
Das ist ja immer so. Stimmt! Na klar, das machen ja sonst nur Typen. Das fällt mir jetzt so krass. Ich flipp aus. Das
und,
war mir vorher nicht bewusst.
Und was ich letztens festgestellt habe, ist, dass lesbische Frauen ganz selten Handtaschen dabei haben, ganz im Gegensatz zu den schwulen Männern. Denn
krass,
die haben eher
auch
so Bauchtaschen und Rucksäcke. Hast du einen Rucksack?
Ich habe hab einen Rucksack auch. Ich hab keine Handtasche.
Okay. Schade.
Aber ich habe so eine hübsche Bauchtasche, die ich mir natürlich nicht um den Bauch mache, sondern um den Körper.
Ja, ich glaube, das mache ich jetzt demnächst auch einfach mal, weil ich finde die nämlich zunehmend schön. Jetzt gibt es neue Modelle und so, und denke ich mir auch, warum eigentlich nicht?
Mein Freund hat mich dafür immer gemobbt. Der hat wirklich gesagt, oh Gott, wie das sieht so scheiße aus, wie du hier ständig mit deinem Ding rumläufst. Genau das gleiche übrigens bei Birkenstocks. Und rate, was er sich jetzt gekauft hat. Beides. Ja. So ein Täschchen, dass er sich umbindet, und Birkenstocks. Also
reagiere ich leider Gottes allergisch drauf. Das verstehe ich nicht, das Konzept Birkenstock. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß, wirklich, das ist total nicht bequem. Ja, ihr sagt es alle. Total bequem.
Sonst hat man Glühfüße. Das ist das Problem. Ich kriege sonst Glühfüße. Ich bin halt so eine trutschige alte Oma. Ich sage immer, die werden so dick.
Ja gut, das stimmt tatsächlich. Das kommt aber beim zunehmenden Alter, wird das wahrscheinlich noch schlimmer mit den dicken Wasserfüßen.
Oh Gott.
Ich hab ja sehr gerne diese Flipflops mit so einem Zehentrenner, also quasi, wo du so rein, also nicht so diese klassischen Adiletten, sondern die mit dem, ne, wo du so rein.
Adiletten, das ist übrigens auch so ein lesbisches Ding, ne?
Ja, absolut, absolut.
Das ist auch so ein lesbisches Ding, aha, ja.
Ja, total. Und so enge Britpop-Hosen sind bei den Jungs immer gern gesehen, ne?
Britpop. Ja. Oh, vielleicht habe ich davon auch was. Oh, unangenehm.
Wie hast du denn eigentlich deinen Freund jetzt mal abgesehen von der Dating-App kennengelernt? Wie war denn euer erstes Date so?
Das war an einem Tag wie heute, 36 Grad.
Schön.
Und deshalb maximal unangenehm. Wir haben uns
riecht
hier
auch
in so einem,
einfach immer dann, ne?
Boah, es war die Hölle. Er kam vor allem in einer Straßenbahn ohne Klimaanlage und war halt schon super nass. Also das war schon mal schön. Und wir haben gesagt, ja komm, wir gehen hier an den Main. Da gibt's so ein Café, das ist Outdoor, und man kann sich dann da einfach für einen Zehner so coole Liegestühle leihen. Ja. Und sitzt dann da einfach direkt am Wasser, und es ist voll nett. Das Problem war, die Sonne stand noch so hoch, dass die da voll draufgeknallt hat.
Oh,
das heißt, 36 Grad, wir setzen uns dahin und wollten aber beide auch nichts sagen und haben einfach geschwitzt wie Schweine. Und das hat dann aber wirklich sehr schnell zusammengeschweißt, als irgendwann klar war, okay.
Geschwitzt, ja.
Es ist so zusammengeschweißt alles.
Zusammengeschweißt ist ja wirklich ein sehr gutes Stichwort in dem Moment.
Ja, genau. Es hat wirklich zusammengeschweißt. Ja. Und dann sagte er einen ganz schönen Satz, der hat mir sehr imponiert. Er sagte nämlich so, und es ist hier jetzt aber kein Rungebumse hier oder so, ne? Also, sag mir ein paar Mal, dass ich gut aussehe, und stecke ich dir einen Ring an den Finger.
Oh, okay. Hat dich das gecatcht dann?
Das hat mich gecatcht. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und dann dachte ich so, auch das ist jetzt mal jemand, der endlich auch mal keine Bindungsphobie hat. Das ist in unserer Generation ja auch so eine Sache.
Boah, total, total.
Und dann haben wir uns so weiter getroffen über den sehr heißen Sommer hinweg. Ich konnte dann gut bei ihm punkten, indem ich gesagt habe, ich habe eine Klimaanlage. Auch hier kommt sie wieder ins Spiel.
Ja.
Wir sind jetzt zusammen, also wirklich so, dass wir zusammen sind wir jetzt ein Jahr ungefähr.
Ah, okay. Und vorher hattest du auch schon Dates, die auch nicht gut liefen, die auch eher schwierig waren, weil du gerade das mit der Bindungsangst sagtest, weil das ist ja auch immer ist wirklich ein großes Thema in unserer Generation.
Total. Also ich hatte davor wirklich, ich glaube, wie lange war ich denn davor? Oh Gott, mein Leben verschwimmt. Ich glaube, also ich war davor 1 bis 2 weitere Jahre Single, irgendwas in dem Zeitraum, und hatte dann auch schon viele Dates, weil ich da irgendwie in so einer Phase war, dass ich gesagt habe, nee, okay, hier, du bist jetzt 30, damals, und jetzt komm, ich habe auch keinen Bock, alleine zu sein, und ich mache jetzt hier mal. Und dann habe ich echt viel gedatet, und dann waren aber so Leute dabei, die echt Bindungsprobleme hatten oder so nach dem 5. Date dann sagen, was ist das eigentlich für dich? Ja, für mich, also wir sind ja jetzt fast auf einem guten Weg zu einer Beziehung. Ja, für mich nicht. Tschüss.
Oh, krass. Ja, und das verstehe ich nicht. Also wie das sein kann, dass man so eine Bindungsphobie aufbaut. Ich habe das aber auch ein bisschen auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe meine Beziehung meistens angefangen irgendwie mit unter dem Motto, ja, das ist jetzt mal für kurz, es ist jetzt für jetzt und ist gut. Und alle immer ja, so, Ricarda, du kannst doch keine Beziehung anfangen. Und dann habe ich mich aber, so habe ich einfach, um mich irgendwie selber zu schützen aus Angst, dass ich irgendwie verlassen werde oder so, total crazy. Und das ist eine Sache, an der möchte ich auch wirklich arbeiten. Das kann nicht sein. Das ist, aber ich glaube schon, dass es, und es geht tatsächlich auch vielen so, die immer sagen, das geht alles mir zu schnell und ich will noch warten. Und das ist, also entweder es gibt nur diese zwei Aggregatzustände, ne? Dieses eine, dass die total schnell all in sind bei Frauen, also wirklich all in, dass man irgendwie nach dem fünften Date überlegt, ob man, wie man das jetzt regelt mit den Kindern, die noch nicht da sind und mit seiner Teilzeitarbeit. Ja,
ich richte auch immer mein Haus ein beim ersten Date. Also ich denke immer,
ich lasse schon mal ein paar T-Shirts hier, okay?
Ja, so, genau. Nein. Ja, also es ist aber wirklich so. Ja. Und ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Auswahl so groß ist, ne? Also wenn du zum Beispiel tinderst, dann hast du ja in der Regel mehrere Matches und du kannst dann halt gucken und dann, ich nehme doch hier lieber wieder jemand anderen und ich könnte ja trotzdem noch was Besseres bekommen. Total. Und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich die wollen dann so richtig. Ich habe da neulich auch drüber gesprochen, es gibt so eine neue Netflix-Serie, Indian Matchmaking. Hast du davon gehört?
Nee, schreibe mir gerade auf.
Indian wirklich gut, genau. Und es geht um indisches Eheschließen im Grunde,
hast du das irgendwo gepostet?
Ich glaube, ich habe das auch schon mal gepostet. Ich weiß gar nicht. Also ich rede sehr viel gerade darüber, weil es so verrückt ist. Weil in Indien werden 90% der Ehen noch durch so einen Matchmaker, also durch einen Heiratsvermittler arrangiert. Ne? Also die haben wirklich keine Liebesehe, sondern so eine arrangierte, wo dann geguckt wird, okay, was willst du vom Leben, was willst du? Und natürlich sagt man am Anfang dann total, nee, oh Gott, wie furchtbar, das ist ja grauenvoll. Und dann guckt man das aber so eine Weile und dann denkt man sich, krass, du hast keinen Stress. Da kümmert sich jemand darum, dass du wirklich jemanden kriegst, der keine Bindungsphobie hat, der zu dir passt. Deine Familie lernt ihn direkt kennen, du lernst die Familie kennen. Du kannst alles auschecken, passt das alles und dann los, komm.
Könnte
hier,
eine Marktlücke sein.
Mehr. Ja,
keine
wirklich.
Marktlücke hier sein. Und, warum auch nicht?
Das funktioniert ja nun mal, ne? Also in Indien funktioniert das. Die haben die haben andere Moral, Dingsbums, Werte, Vorstellungen und so weiter. Aber trotzdem sind die da irgendwie ganz, ganz viele sind damit glücklich. Und es sind nicht nur Inder, es sind auch Amerikaner ganz viel in dieser Serie, die halt einen indischen Background haben. Und also es ist eine Anwältin, die lebt irgendwo in New Jersey, die ist erfolgreich, die ist aufgeklärt und die sagt, nee, los geht's, such mir hier meinen Ehemann. Und dann wird es da gemacht. Und es funktioniert. Und ich kann auch verstehen, wenn man das vielleicht möglicherweise gar nicht so schlecht findet. Hab auch direkt gegoogelt. Gibt's auch in Deutschland.
Nee, ernsthaft?
Wirklich? Es gibt so Partnerheiratsvermittlung. Ja.
Ach du Scheiße. Da muss man sich noch nicht mal den Wisch- und Swipe-Stress machen. Das ist ja auch gut.
Genau, aber ich möchte das und das.
Voll. Ich glaube nämlich, dass Leute, die wirklich ein Interesse an einer soliden Beziehung haben und wirklich grundlegenden, soliden Werten auch, dass die sowas machen. Und das, das kann funktionieren tatsächlich. Müsste man natürlich irgendwie auf einer lockereren Ebene machen als in Indien, aber trotzdem finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man sich dafür proaktiv entscheidet und dann jemanden mal vorgesetzt kriegt. Why not? Ich habe mal mit einer Freundin, die sehr, also ich nenne es jetzt mal, was heißt vermittelbar, aber die ist ja schon sehr lange Single, seit 10 Jahren. Mit der habe ich mal so ein Speed-Dating mitgemacht. Ich habe dir das zum Geburtstag geschenkt und dann bin ich da mitgekommen, weil ich unbedingt gerne meine Comedy-Nummer darüber schreiben wollte.
Krass, und dann, okay.
Unfassbar. Ich sag's dir, wir waren in so einem Café oder in so einem Bistro war das und dann waren da irgendwie so 3 Tische aufgebaut und dann musste man immer seinen Platz wechseln, dann zum anderen Tisch gehen. Und da dachte ich mir auch, das ist gar nicht so schlecht, dieses Speed-Dating. Das ist nett, du hast total viel Auswahl, irgendwie findest du trotzdem jemanden, den du irgendwie cool findest und das hört sich immer so doof an, Speed-Dating, aber also ich fand das in dem Moment, zu der Zeit war ich in einer Beziehung, habe ich gedacht, wenn ich mehr Single bin, warum auch nicht?
Genau, also, weil du weißt halt, die suchen alle jemanden, ne? Also wir sind alle irgendwie auf der gleichen Ebene. Es muss uns überhaupt nicht peinlich sein, weil wir machen das ja alle und du kannst halt innerhalb kürzester Zeit ja einfach super viele Leute dann kennenlernen.
Total. Also vielleicht wäre das eine neue Sache für Busenfreundinnen, das Busenfreundin-Speed-Dating. Ich finde das gar nicht so verkehrt, weil ich kriege auch oft eine Reaktion oder oft eine Frage, hey Ricarda, wo lerne ich denn Frauen kennen? Und dann denke ich mir, ja, weiß ich auch nicht, kommt zur Live-Show oder geht auf Tinder oder geht auf Bumble oder Her oder wie sie alle heißen. Aber irgendwie, glaube ich, sehnen sich die Leute danach, jemanden wirklich so anders kennenzulernen als auf den Plattformen.
Weil das finde ich aber ist eine irre Idee für dich, für deine Live-Shows, dass du da noch irgendwie ein Dating-Event draus machst.
Mache ich tatsächlich auch schon. Ich habe letztens bei Essen, also wir waren in Essen, habe ich tatsächlich gekuppelt und die Leute mögen das total. Und ich finde das auch witzig. Ja,
super.
Das ist, ich glaube tatsächlich, dass es auch einen großen Unterhaltungswert hat. Und es ist einfach irgendwie nett, wenn man sich da so kennenlernt. Und was gibt es Besseres, als zu sagen, ich habe mich auf einer Podcast-Live-Show kennengelernt. Hallo, ja, das ist sogar cool.
Das ist noch besser, als zu sagen, ich habe mich an der Supermarktkasse kennengelernt.
Natürlich. Oh Mann. Benne, wir sind fast bei der Dreiviertelstunde jetzt. Es ging vorbei wie im Flug.
Ja, wirklich?
Ich hab das Gefühl, es waren 10 Minuten tatsächlich.
Ja, habe ich auch. Und ich wollte auch noch so viele Sachen erzählen, was mein Lieblingsessen ist, welche Schuhgröße ich habe. Aber das machen wir dann irgendwann
Das machen wir nochmal in einem separaten Podcast. Ich würde dich sehr gerne nochmal einladen für Teil 2, weil es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat mit dir. Super sympathisch, ich kann es nur hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaltet UFM ein, insbesondere in den Vormittag rein, wenn Benne moderiert, es lohnt sich. Und auf jeden Fall mal sein Instagram-Profil auschecken, @schröderlich. Schröderlich, habe ich das jetzt
richtig
ausgesprochen?
Ne? Toll, ich bin ganz rot jetzt. Ich freue mich sehr. Ich mag dich auch ganz, ganz doll. Und ich finde dich sehr lustig. Das ist für mich also wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich finde dich auch wahnsinnig attraktiv übrigens. Und ich bin schwul.
Oh mein Gott. Oh, jetzt werde ich rot, Benne. Wow.
Jetzt
so
müssen wir
Liebe
aufhören. Jetzt
wird
es unangenehm, ne?
Oh, es ist schön. Es ist schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal in Teil 2, wie gesagt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt auf jeden Fall unser Magazin aus: www.busenfreundin-magazin.com. Auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten, busenfreundin-podcast. Und wir hören uns nächste Woche und dann, ist ein gutes Potpourri aus LGBTIQ+-Themen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss!
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast, wurde präsentiert von rausgegangen.de.